Guten Morgen, liebe Geschwister. Ihr seht, mir war das Lied wichtig. Wir haben es noch nie gesungen, ich jedenfalls nicht. Aber der Text war mir so wichtig, dass ich ihn vor der Predigt euch schon zu Gehör bringen lassen wollte. Aber kommen wir zur Predigt und ihr werdet merken, warum das. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Johannes berichtet uns von diesen Worten im Kapitel 15 seines Evangeliums. Es waren die Abschiedsworte Jesu an seine Jünger, kurz vor seiner Kreuzigung. Wie verhalten sich diese einzigartigen Worte zum lapidaren Hinweis im Hebräerbrief, dass Jesus sich auch nicht schämt, uns seine Geschwister, im Text steht Brüder, zu nennen. Der Autor des Hebräerbriefs scheint im Kapitel 2, Vers 11 eine Menge vorauszusetzen, ohne dass er sich eigens die Mühe machte, uns zu erklären, woher diese Schlussfolgerung stammt. Seine Argumente dafür scheinen eher generell, beide, ein Mensch und der Menschensohn kommen von dem einen, sind also Sohn. B, der Gottesknecht durchleidet all die im Psalm 22 beschriebenen Schmerzen, um seinen Brüdern den Namen Gottes kundzutun. Das macht durchaus Sinn. Aber sind diese Argumente über den gemeinsamen Ursprung des Sohnes, beziehungsweise im Psalm 22, dass da jemand seinen Brüdern den Namen Gottes offenbaren will, mehr als bloß philologische oder literarische Evidenzen dafür, dass Jesus unser Bruder ist? Bevor wir dieses Thema näher betrachten, und ich gebe zu, dass ich mit meinen Überlegungen nicht wirklich fertig geworden bin, möchte ich zu Beginn meiner Predigt unter dem Titel »Ist Jesus wirklich unser Bruder?« drei verschiedene Anmerkungen zu dem eingangs zitierten Text in Johannes 15, Vers 15 machen. Erstens, man kann oder besser muss diese Ansage auf dem Hintergrund einer etwas beunruhigenden Entwicklung in unserer Gegenwart verstehen. Die Zahl derjenigen, die angeben, sie hätten nicht eine einzige beste Freundin oder keinen einzigen besten Freund, hat sich in den USA in den letzten 30 Jahren vervierfacht. Jedenfalls sagt das Jennifer Senior im Atlantic Monthly im März diesen Jahres, also die Zeitung kommt noch raus, ich habe es auf meinem App. Die Vereinigten Staaten sind wohl nach allem, was wir wissen, gegenwärtig die letzte christliche Supermacht. Offenbar wissen viele dort im Lande gar nicht mehr, was eine Freundschaft wirklich zu leisten vermag. Früher sagte man, was in den USA passiere, wiederholt sich regelmäßig in Deutschland mit 10-jähriger Verspätung. Aber vielleicht stimmt das mit der Verzögerung gar nicht mehr, denn der Lüneburger Andachtskalender hat erst in dieser Woche bestätigt, dass Vereinsamung einer der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Gegenwart darstellt. In England dürfen Ärzte ab 2023 sogar Rezepte gegen Einsamkeit ausstellen, zum Beispiel fürs Malen oder fürs Spazierengehen in Gruppen. Zweitens, Jesus begründet in Johannes 15 seine Ansage des Rollenwechsels seinen Jüngern gegenüber eigenartigerweise mit der treuen Erfüllung seiner eigenen Rolle als Prophet. Und diese wurde Jahrhunderte vorher schon im Buch Jesaja näher beschrieben. Ihr könnt das lesen ab Kapitel 42 bis 53. Dort heißt es, der Knecht Gottes oder auch Ebed Yahweh im Hebräischen hat eine klar definierte Funktion bei der Rettung der Menschheit. Nun aber erklärte er uns kurz vor seiner eigenen Kreuzigung, dass seine engsten Mitarbeiter seine Freunde sind. Er erklärt sie zu Freunden. Es geht Jesus in dieser Unterredung um die Motivation zur treuen Wiedergabe des Empfangenen auch nach seinem eigenen Ableben. Die Jünger sollten ihn nachahmen und so die Fackel des Glaubens weitertragen. Und in der Nachahmung ähneln sie dem Ebed Yahweh, dem Prototyp eines Knechtes Gottes. Der ist alles andere als ein Sklave der Menschen, sondern ein Diener des Allerhöchsten. Welch ein Paradox. Ihr seid meine Freunde, keine Knechte. Und drittens, an dieser Stelle ist vielleicht auch ein klärendes Wort über den Evangelisten Johannes als Autor angebracht. Die wiederkehrende Formulierung der Jünger, den Jesus lieb hatte, in den Abschiedsreden Jesu bei Johannes, legt dem oberflächlichen, unbedarften Leser nahe, dass Jesus ihn den anderen vorgezogen habe. Was aber, wenn wir erst einmal genauer hinschauen, keineswegs der Fall ist. Johannes betont diese selbstlose, freundschaftliche Liebe Jesu gerade deshalb, weil er als einer von den Donnersöhnen sie zunächst exklusiv missverstanden hatte. Zum Beispiel, als er nach der Ablehnung Jesu ein samaritanisches Dorf mit Feuer vom Himmel hat bombardieren lassen wollen. Oder als es um die Frage der Söhne des Zebedäus, das sind die Donnersöhne, ging, wer denn zur Rechten und zur Linken sitzen dürfe. Dieses Wort von dem Jünger, den Jesus lieb hatte, ist also vielmehr eine Art Reuebekenntnis. Aber auch die hintergründige Konkurrenz zum Apostel Petrus sollte damit zum Thema gemacht werden. Statt einer Bevorzugung sollte im Gegenteil gerade die Zweckgebundenheit der Rolle beider in Beziehung auf Jesus beleuchtet werden. Die Freunde sollten dem Herrn oder Bräutigam in ganz unterschiedlicher Weise dienen, sein Ziel mit seiner Braut, der Gemeinde, zu erreichen. C.S. Lewis bemerkte einmal, wir müssen beachten, dass die Heilige Schrift die Liebe zwischen Gott und den Menschen sehr selten mit dem Bild der Freundschaft darstellt. Ich empfehle dieses Buch. Ich habe hier eine schöne Ausgabe, was man Liebe nennt, dort auf Seite 83. Findet ihr dieses Zitat. Die Bibel bevorzugt eigentlich eher das Bild vom Vater oder vom Bräutigam, wenn es um die Liebe Jesu oder des Vaters im Himmel geht. Dennoch hat C.S. Lewis in seinem Buch For Loves, so heißt es in Englisch, der Idee der Freundschaft ein ganzes Kapitel gewidmet. Warum tut er das? Nun, er vergleicht sein Vorhaben mit einer Ehrenrettung. Dabei geht es immer wieder, aber doch nur beiläufig, um Texte der Bibel. Zwar ist Freundschaft auch für säkulare Menschen eigentlich eine zentrale Institution, aber tiefe, persönliche Freundschaften scheinen dem modernen Menschen wohl schon vor dem Facebook-Zeitalter zunehmend abhanden gekommen zu sein. Daher diese Ehrenrettung. Deshalb will Lewis sie seinem Leser auch aus menschlicher Sicht erneut verständlich machen. Lewis nennt die Freundschaft eine Beziehung zwischen Menschen auf dem höchsten Stand der Individualität. Aristoteles nahm sie so wichtig, dass er sie sogar zum Modell für Ethik und Politik erklärte. Lewis sieht darin jedoch vielmehr ein Werkzeug, mit dem Gott jedem die Schönheit der anderen offenbart. In der Freundschaft. Lewis macht uns zunächst deutlich, warum Freundschaften unter Menschen erst einmal exklusiv zu sein scheinen. Eine Herde oder Vorgesetzte bemerken dies mit Argwohn, aber eigenartigerweise würden echte Freundschaften kaum eifersüchtig behütet. Sie ziehen allenfalls den Neid der anderen oder die Kontrollsucht des Chefs auf sich. Unter allen Arten der Liebe erscheint die von Freunden untereinander die am wenigsten eifersüchtig und wird zudem großzügig erweitert, wenn die gemeinsamen Interessen stimmen. Lewis schreibt, in einer vollkommenen Freundschaft ist diese wertschätzende Liebe oft so groß und so tief gegründet, dass jedes Glied im Freundeskreis insgeheim beschämt vor den anderen dasteht. Ihr wisst, er hatte da so einen Freundeskreis, die Inklings, die Tintenkleckser, die Bücher schrieben. Und auch der, den kleinen Hobbit geschrieben hat. Ihr kennt den Namen wahrscheinlich dieses Autors. Ich komme gerade nicht drauf. Gehörte zu diesem Kreis. Tolkien, genau. Aber Lewis rät auch hier zur Vorsicht, denn es ist nur ein kleiner Schritt von der individuellen Demut innerhalb eines solchen Kreises zum Gruppenstolz. Wir gegen die anderen. Eine Freundschaft aufgrund persönlicher Zuneigung kann zwar auch ohne einen förmlichen Bund bestehen, aber in einem Bund überdauern rechtsverbindliche Verpflichtungen den Tod eines Partners. Daher ähnelt ein Bund eher einer Familie. Die Rechte und Pflichten können vererbt werden. Das alttestamentliche Wort für Bund, Berit, wurde daher schon in der Septuaginta, also in der zwischentestamentarischen Zeit, mit Testament übersetzt. Also das, was dann Paulus oder wer immer den Hebräerbrief geschrieben hat, gerade in dem Kapitel, das wir heute besprochen haben, so stark betont. Das Alte Testament und das Neue Testament kommt daher. Aber lasst mich an dieser Stelle zusätzlich noch einige biblische Fakten aufzählen. Bruder kommt 344 Mal im Neuen Testament vor. Das Wort Sohn sogar 355 Mal. In den Briefen, im Hebräerbrief ist 11 Mal davon die Rede, aber insgesamt 188 Mal, in der Apostelgeschichte 58 Mal, in den Evangelien 93 Mal und 5 Mal in der Offenbarung. Wenn jemand mit Bruder angesprochen wird, dann ist er entweder blutsverwandt, so die Mitglieder der Familie Jesu, aber auch Stammesangehörige oder Volksgenossen wurden damals so angesprochen oder auch Schicksalsgenossen, Verbündete oder sogar Freunde, die möglicherweise vorher auch Feinde waren. Ihr kennt das Beispiel David und Jonathan. aber auch Ahab, der König von Israel, der dann Freund wird mit Ben-Hadad, dem syrischen König. In den Briefen ist das Wort für Bruder immer ein Wort für die Mitchristen, aber auch für die Verwandtschaft der einzelnen Glieder der christlichen Gemeinde durch die Zugehörigkeit zu Christus, der zu Gott Abba, lieber Vater, gesagt hat. Schließlich kann man auch ganz allgemein vom Nächsten als dem Bruder reden, und wenn Jesus so generische Redeweise benutzt wie »wenn dein Bruder sündigt« und das dann steigert zum Gebot der Nächsten- und Feindesliebe, dann ahnen wir schon, dass da mehr im Spiel ist als bloß familiäre Beziehung, so wie wir sie kennen. Der Freund kommt im Neuen Testament dagegen nur 32 Mal vor, die Hälfte ist dann schon bei Lukas anzusehen. Selten, aber hier und eingangs zitiert, sehr wichtig, ist diese direkte Anrede. Nur 7 Mal findet das statt, einmal bei Lukas und dann bei Johannes. Einmal auch bei Paulus, der dann seinen Mitbruder anfleht und sagt, ich könnte dir befehlen, aber ich will ja dein Freund sein. Nimm diesen Sklaven als deinen Bruder an. Ihr seht, Freunde oder die Verwendung dieses Wortes Freunde wird in den Gleichnissen von Jesus sehr häufig benutzt, manchmal auch fiktiv oder polemisch. Selten wird in den Evangelien nur eine faktische Beschreibung, dieser ist Freund von jenem, benutzt. Soweit zum Neuen Testament. Tatsächlich werden im Alten Testament nur 3 Personen erwähnt, die Freunde Gottes genannt werden. Also gleichsam auf Augenhöhe mit Gott kommunizierten. Abraham, Moses und Hiob. Alle 3 mussten in ihrem Leben einiges dazulernen, bis es soweit war, dass sie sich eines solchen Titels würdig erwiesen. Aber sie haben unschätzbar viel dazu beigetragen, dass wir die Idee des Bundes heute besser verstehen. Ich erspare euch an dieser Stelle die Schilderung ihrer Entwicklung und fasse ihre Biografien so zusammen, dass alle, wie es bei Hiob heißt, in der Blüte ihres Lebens standen, als Gottes Freundschaft direkt über ihrer Hütte, oder die Luther-Übersetzung von 2,17 von Hiob 29, Vers 4 heißt, ihr Zelt beschützte. Nun durchkreuzt Jesus mit seiner Ansage an die Jünger diese einfache Arbeitsteilung, die viele Menschen mit der Zeit in etwa so sich zurechtgelegt haben. Gott, der Vater, ist mächtig, unnahbar und streng. Der alte Bund ist exklusiv. Das war was für die Juden. Jesus Christus, der Sohn und der Bräutigam, sei dagegen freundlich, barmherzig und umgänglich. Das ist der neue Bund für die vielen. Aber wir wissen schon ein wenig mehr von dem Hintergrund, wie exklusiv Jesus eigentlich gedacht hat, wenn er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr so wie ich alles weitergebt, was ihr hört. Vergessen wir nicht dabei die Vorwürfe von Jesu zeitgenössischen Gegnern. Er isst mit Zöllnern und Sündern. Das Wort für Bund, Berit, kommt von Bara, essen, sehen, ersehen, wählen. Sie erklärten damit, die Pharisäer, dem Volk, dass der vermeintliche Sohn ein Freund von Zöllnern und Sündern sei. Jesus richte ein paranormales Königreich auf. Eine Karikatur des Bundes. Und damit waren ja auch insbesondere ehemalige Prostituierte gemeint in seinem Umfeld, etwa Maria Magdalena oder Maria von Bethanien. Jesus konterte diese Schmähung nicht zuletzt mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nun glauben manche, ein Freund Jesu zu sein bedürfe es wenig. Er sei ja barmherzig und es brauche allenfalls das gemeinsame Interesse an der Erlösung, jedenfalls aber keiner weiteren großen Gesten. Wir können so bleiben, wie wir sind. Aber bei Gott liegt der Fall immer etwas anders, als man denkt. Das gibt auch C.S. Lewis zu bedenken, der schreibt, in der Antike galt die Freundschaft als die glücklichste und menschenwürdigste aller Liebesarten, die Krone des Lebens und die Schule der Tugend. Damit trifft er den Kern der Lehre von Aristoteles. Wenige Seiten später räumt er allerdings auch ein, dass die falsche Gesellschaft oder besser die Gesellschaft der falschen Freunde auch eine Schule des Lasters bedeuten kann. Augustinus hat in der Verführung durch Freunde den Beginn aller Abwege gesehen. Darin folgt er den Warnungen von Salomo in dem ersten Kapitel der Sprüche. Freundschaften sind riskant. Heute kann man eine Banalisierung dieser intimen Beziehung in den sozialen Medien hautnah erleben. Was einst real verblüffend einfach gelang, Freunde zu finden und Freundschaft zu schließen, wenn die Interessen übereinstimmen, ist mittlerweile ein lukratives Geschäftsmodell geworden. Mit zweifelhaften Folgen für die Gesellschaft. Denn die Algorithmen der Betreiber erlauben virtuell gerade solchen Menschen enorm viel Aufmerksamkeit, die von Hass und Häme getrieben sind. Deswegen rate ich zur Vorsicht vor falschen Freunden oder falscher Freundschaft. Schon Salomo wusste, ein wahrer Freund steht bisweilen näher als ein leiblicher Bruder. Will man sich bei ihm bedanken, sagt uns ein abgeklärter Freund manchmal bloß cool, nicht der Rede wert. Von Jesus wissen wir, dass seine Ansage nicht einfach so dahingesagt war. Er machte kurz vor seinem Tod sogar ein Gebot daraus. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das erste und das oder das elfte Gebot lautet daher: Bleibt in meiner Liebe, liebt einander so, wie ich euch liebe. Ihr könnt das nachlesen in Johannes 15, Verse 9 und 12. Nun wusste Johannes allerdings, und wir hatten das heute Morgen wiederholt, das alte Gebot ist das neue. Es bleibt bei den 10 Geboten. Das erste oder elfte ist im Grunde die Zusammenfassung. Das passt zur Aussage, dass wer die Gebote oder das Wort hält, der liebt seinen Bruder. Das passt auch zur Aussage Jesu in den übrigen Evangelien, dass er den, welcher den Willen seines Vaters im Himmel tut, zur engsten Familie zählt. Der Kreis der Angesprochenen ist damit potenziell zwar nicht eben klein, aber Jesus will nicht etwa den blinden Gehorsam von Sklaven, sondern das große Vertrauen von hingegebenen Freunden, egal wo sie eben gerade auf der Erde wohnen. Jesus geht in seinem Vertrauen sogar so weit, dass er seine Fürsprache einmal für überflüssig erklärt. In Johannes 16, Vers 26b spricht Jesus, Und ich zitiere nach der Luther 84, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Wie das? Das nicht werde an dieser Stelle gerne überlesen, meint Graham Maxwell. In seinem Buch Knechte oder Freunde. Ich empfehle dieses Buch. Ich glaube, es ist noch erhältlich, aber ich weiß nicht. Der Advent Verlag hat es veröffentlicht. Aber gerade auf dieses Nicht kommt es ja in diesem Kontext genau an. Es gibt in unseren Reihen die Rede von der Angst in Jakob. Dessen Angst war eine Angst um die Wiederbegegnung mit seinem Bruder. Es ging damals zwischen den Brüdern um das Recht des Erstgeborenen. Jakob hatte es Esau für ein Linsengericht abgeluchst. Aber daraus wurde später wiederum eine Angst um Heilsgewissheit in der Endzeit. Sollte der hohe Priester seinen Dienst dereinst einstellen? Stehen wir dann nicht ohne Fürsprecher da? Was wird daraus? Nun, hier in Johannes 16, Vers 26b, ist offensichtlich etwas anderes gemeint, denn Jesus sagt im Vers 27, und ich folge Maxwell, der Vater selbst ist euer Freund, weil ihr meine Freunde geworden seid. Graham Maxwell schätzt an dieser Stelle besonders die Übersetzung von John Knox. Das wird in der Lutherbibel in die Worte gekleidet, der Vater hat euch lieb, weil ihr mich liebt. Leider deckt diese Übersetzung zu, dass es mit diesen Worten immer noch um die selbstlose Freundschaft des Gottesknechtes geht, wie im Eingangstext wiedergegeben. Im Griechischen des Neuen Testament geht das Wortspiel, wenn es um Liebe geht, immer zwischen Philein und Agapein hin und her. Ihr kennt die dreifache Frage Jesu an Petrus in Kapitel 21 des Johannesevangeliums. Liebst du mich? Oder besser, hast du mich lieber als mich diese haben? Fragt Jesus Petrus. Jesus ermahnt Petrus, bei der selbstlosen Liebe keine Rangordnung oder Vergleiche anzustellen. Erst beim dritten Mal ermäßigt Jesus die Frage nach dessen Maß der Liebe, indem er ihn nur noch fragt, bist du wirklich mein Freund? Die erotische Liebe im Übrigen findet bewusst keine Erwähnung. Das ist bei Platon, nicht bei Jesus. Ein Philos ist der Freund, der seinen Nächsten um seiner selbst willen liebt. Unkörperlich. Aber die selbstlose Liebe ist immer die göttliche Liebe. Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Was für eine überwältigende Botschaft. C.S. Lewis gibt zu bedenken, aber das Bild vom Freund ist vielleicht selbst viel zu geistig, um ein gutes Symbol für Geistiges herzugeben. Die Bibel oder besser das Neue Testament redet daher immer in Kontrasten. Allein 143 Mal ist von Knechten und 15 Mal von Sklaven die Rede. Aber sind wir nicht alle hier Knechte des allerhöchsten Gottes, wie Paulus einmal von der besessenen Frau nachgerufen wurde? Das wird in der Apostelgeschichte berichtet. Und das nur, weil er den Weg des Heils verkündete? Oder sollten wir nicht vielmehr Freudenboten sein? Wie Freunde das in der Regel sind. In der orthodoxen Kirche wird die Rede vom Knecht im Sinne von Sklave noch sehr ernst genommen. Es ist ein Ehrentitel, wird aber heute sehr leicht missverstanden oder gar missbraucht. Meine Frau hat eine Arbeitskollegin, die, als ich diese Zusammenhänge nur ansprach, sagte, meine Tochter lehnt das total ab, ich habe überhaupt keinen Zugang zu ihr. Und dann habe ich ihr erst die Befreiungsgeschichte der Sklaven aus Ägypten erzählen müssen, weil viele nur das Neue Testament kennen, aber nicht das Alte und nicht wissen, wie viele Stockwerke in den Begriffen des Neuen Testaments gestapelt sind. Von Knechten und Sklaven ist im Neuen Testament tatsächlich oft die Rede. 90 Mal in den Evangelien, 11 Mal in der Offenbarung, 12 Mal in der Apostelgeschichte. Gerade wurde erwähnt, der Knecht des allerhöchsten Gottes, aber auch meine Knechte und Mägde. Oder der Knecht Jesus wird dem Knecht David gegenübergestellt. Oder nur säkular wird gesagt, die Bediensteten des hohen Priesters oder eines Hauptmanns aus einer römischen Armee sind auch Knechte. Das Wort Knecht kommt zweimal im Hebräerbrief vor, im zweiten Kapitel. Und wenn man im Neuen Testament auf dem Hintergrund des römischen, hellenistischen Weltbilds hört, dass von allen Sklaven und allen Freien die Rede ist, ist dasselbe wiederum im Gegensatz gemeint. Wir haben schon zu Beginn des Quartals gehört, zur Einleitung des Hebräerbriefs würde keine traditionelle Briefformel passen. Die Empfänger des Briefes sind wahrscheinlich Judenchristen, die schon mit einem Bein ausgestiegen sind. Sind sie überhaupt noch Brüder? Sind sie noch treue Freunde im Sinne Jesu? Es geht in diesem Brief um eine große Fallhöhe. Der Sohn ist der lange erwartete Erlöser, der bereits in Genesis 3, Vers 15 vorhergesagt wird. Er wird den Widersacher den Kopf zertreten. In den messianischen Psalmen wurde der intronisierte König zum Sohn erklärt. Psalm 8 sagt uns, dass der Mensch und der Menschensohn ein wenig niedriger als Gott und seine Engel ist, für eine Zeit. Wenn aber der Sohn höher ist als die Engel, wie der Hebräerbrief sagt, und er unser Bruder ist, dann sind wir dereinst wie die Engel und ihm gewissermaßen gleich. Welch ein Rätsel, ihr sollt meine Freunde sein. Gott mit euch. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, du bist Freund und Bruder zugleich. Eigenartig. Sind wir dann mehr als die Engel, wenn wir dereinst zu dir kommen und dich sehen, wie du bist? Du hast uns gerufen. Du willst, dass wir nahe sind. Du willst, dass wir sagen, was wir hören, was wir gehört haben, was wir wissen. Nimm uns die Angst. Hilf uns, dass wir kreativ werden, andere in diesen Bund mit hineinzunehmen, dass der Kreis größer wird. Und hilf uns, dass wir lernen zu beten wie ein Freund, der auch auf die Antwort hört. Lass du dich in unseren Gebeten hören, dass wir wissen, wie wir handeln sollen. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu loben und preisen wir dich. Amen.